Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Italien kriegt einen Tritt versetzt. Das Land ist weniger kreditwürdig. Die Herabstufung trifft ganz direkt Silvio Berlusconi. Doch fällt damit auch ein weiterer Dominostein für die europäische Finanzkrise.
Das ist kurzfristig eine ganz dramatische Situation, die wir gerade haben. Da hat sich eine Krise verselbstständigt, wo eins zum anderen kommt. Wenn man das nicht in den Griff kriegt, stehen wir vor einer ganz großen Katastrophe. In dem Sinne bin ich sehr pessimistisch im Moment.
Meint Ökonom Thomas Fricke. Dann zurück zum Goldstandard in der Schweiz. Wie glänzend ist der Vorschlag der SVP aus wirtschaftlicher Sicht? Mörderische Taliban. Rabbani, der Ex-Präsident Afghanistans, ist bei einem Anschlag getötet worden. Und später dann, wie Fukushima den König der Sushi-Fische vom Thron gestürzt hat. Die Reportage aus Tokio, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Jonathan Fisch hat jetzt zuerst aber die Nachrichten des Tages.
Italiens Ministerpräsident Berlusconi ärgert sich über die Ratingagentur Standard & Poor's. Diese hat die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Damit wird es für Italien künftig teurer, am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen. Berlusconi warf der Ratingagentur vor, hinter der Herabstufung steckten politische Motive. Standard & Poor's wies den Vorwurf zurück. Die Regierung Italiens habe bereits mehrere Maßnahmen eingeleitet, um den Staatshaushalt zu sanieren, sagte Berlusconi. Schritte, um das Wachstum der Wirtschaft zu fördern, würden vorbereitet. Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft und einzelne Wirtschaftsräume nach unten korrigiert. Für das kommende Jahr rechnet der IWF weltweit noch mit einem Wachstum von 4%. Ursprünglich waren es 4,5%. Besonders deutlich nach unten korrigiert wurde die Prognose für die USA von rund 3 auf knapp 2%. Auch in Deutschland erwarten die Experten des Währungsfonds ein deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum von noch 1,3%. Der IWF begründet seine schlechteren Prognosen mit der Schuldenkrise im Euroraum und den Finanzproblemen in den USA. In Afghanistan ist der frühere Präsident Rabbani bei einem Anschlag getötet worden. Laut Polizeiangaben sprengte sich im Haus des Politikers ein Selbstmordattentäter in die Luft. Rabbani habe sich zur Zeit des Anschlags mit 2 Vertretern der Taliban getroffen, meldete die britische BBC. Rabbani war von der afghanischen Regierung beauftragt worden, mit den Taliban Friedensverhandlungen zu führen. In Jemen sind in der Hauptstadt Sanaa offenbar 9 Menschen getötet worden, bei Auseinandersetzungen zwischen Oppositionellen und Regierungstruppen, wie Aktivisten und Ärzte berichten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters lieferten sich die verfeindeten Gruppen in mehreren Teilen der Stadt Gefechte. Man höre Maschinenpistolenfeuer und Granaten. In der türkischen Hauptstadt Ankara sind bei einer Explosion 3 Menschen getötet und mindestens 15 verletzt worden. Die Polizei gehe von einem Anschlag aus, sagte der türkische Innenminister vor den Medien. Die Explosion ereignete sich im Regierungsviertel. Das betroffene Gebiet wurde evakuiert. Der Nationalrat hat über das Hilfspaket für die Schweizer Wirtschaft debattiert, gegen den Willen einer bürgerlichen Minderheit. Der Bundesrat beantragt 870 Millionen Franken. Mit dem Geld sollen die Auswirkungen des starken Frankens gemildert werden. Einen Nachtragskredit von gut 250 Millionen Franken hat der Nationalrat bereits bewilligt. Mit diesem Geld sollen Forschung und Innovation unterstützt werden. Die Debatte geht morgen weiter. Der Nationalrat hat auch über mehrere parlamentarische Vorstöße diskutiert. Er sprach sich unter anderem dafür aus, dass Handygespräche im Ausland billiger werden sollen. Und er befand, dass Personen, die ehrenamtlich arbeiten, weniger Steuern bezahlen müssen. Der Ständerat hat über eine Initiative der AUNS beraten, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Diese verlangt, dass das Volk zwingend über wichtige Staatsverträge abstimmen soll. Der Ständerat ist aber anderer Meinung. Er hat die Initiative abgelehnt. Sie sei kaum umsetzbar, meinte eine klare Mehrheit. Zurückgewiesen hat der Ständerat auch den Gegenvorschlag des Bundesrats. Die Initiative soll ohne Gegenvorschlag vors Volk. Ein Verbot von rassistischen Symbolen ist definitiv vom Tisch. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat beschlossen, auf eine neue Strafnorm zu verzichten und eine entsprechende Motion abzulehnen. Der Vorstoß war bereits vor 8 Jahren eingereicht worden. In der Folge hatte der Bundesrat eine neue Strafnorm in die Vernehmlassung gegeben. Darin kritisierten Verbände und Parteien den Begriff rassistische Symbole als zu vage. Der starke Franken und die schleppende Weltkonjunktur wirken sich zunehmend auf die Schweizer Wirtschaft aus. So hat das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das kommende Jahr nach unten korrigiert. Es geht davon aus, dass die Wirtschaft nur um 0,9% zulegen wird. Zudem wurden die Exportzahlen für den August veröffentlicht. Der starke Franken schlägt sich hier erstmals nieder. Die Exporte sind um 4% zurückgegangen. Die SVP will der Nationalbank verbieten, ihre Goldreserven zu verkaufen. Dazu hat die Partei die Volksinitiative «Rettet unser Schweizer Gold» lanciert. Zurzeit hält die Nationalbank etwas mehr als 1000 Tonnen Goldreserven, die gemäß der Initiative in der Schweiz gelagert werden müssen. Weiter wird verlangt, dass die Nationalbank mindestens 20% ihres Vermögens in Gold halten müsse. Dem Kupferverarbeiter Swissmetall in Dornach ist die definitive Nachlassstundung von 6 Monaten bewilligt worden. Swissmetall bestätigte den Entscheid des zuständigen Richteramtes in einer Mitteilung. Der Sachwalter hat damit mehr Zeit, eine Lösung für das Werk in Dornach zu suchen. Vor einem Monat hatte Swissmetall die Entlassung von 182 Angestellten gemeldet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.471 Punkten plus 2,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.527 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu 1.21,65 gehandelt, der Dollar zu 88,82 Rappen. Das Wetter. Morgen Vormittag hat es im Mittelland und an den zentralen Voralpen noch einige Nebel- und Hochnebelfelder. Am Nachmittag ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Die Temperatur steigt auf 20 bis 24 Grad. Am Donnerstag ist es trotz einiger Schleierwolken sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 22, im Süden bei 25 Grad.
Italia declassata. Was löst das in Rom aus und was macht das mit Europa? Dann der güldene Herbst von der Renaissance einer alten Idee für die Nationalbank. Zurück an den Absender, das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA wird's morgen im Parlament schwer haben. Weiter der Tod eines schillernden afghanischen Islamisten, eine israelische Stimme zu Palästina vor der UNO und schließlich eine heisere Stimme in Tokio. Es ist die eines japanischen Fischverkäufers. Alles Brüllen nützt nichts. Sein Sushi-Fisch geht nur noch zu Schleuderpreisen weg. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Das hat den Italienerinnen und Italienern gerade noch gefehlt. Nachdem Ministerpräsident Berlusconi ausschließlich mit Frauengeschichten von sich reden macht, stuft nun die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit des Landes herab. Wer in Italien investiert, kann davon ausgehen, dass die Geldanlage prinzipiell sicher ist, mehr nicht. Italien wird für seine horrenden Schulden noch mehr Zinsen zahlen müssen als heute. Die Herabstufung hat aber auch Folgen für die Politik. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Die Regierungsmannschaft von Silvio Berlusconi versuchte heute Haltung zu bewahren. Palazzo Chigi, der Sitz der Regierung, beschuldigte Standard & Poor's, nur die negativen italienischen Zeitungen zu lesen. Die Regierung habe 2 Sparpakete verabschiedet mit dem Ziel, die Neuverschuldung bis in 2 Jahren auf 0 zu drücken. Das seien die echten Nachrichten. Maurizio Lupi, Parlamentarier und Mann fürs Grobe in Berlusconis Popolo della Libertà.
Standard & Poor's è la stessa agenzia che aveva detto a tutti che Lehman Brothers era una società sana.
Standard & Poor's, Das sei doch jene Ratingagentur, die der ganzen Welt vorgegaukelt habe, Lehman Brothers sei eine gute Firma, höhnte er heute Morgen am Radio. Mit dem Beispiel will Lupi beweisen, dass Standard & Poor's unseriös und dem Urteil der US-Ratingagentur keine Beachtung zu schenken sei. Tatsächlich ist aufgrund der Fundamentaldaten Italiens nicht so einfach ersichtlich, weshalb die Ratingagenturen das Land gerade jetzt aufs Korn nehmen. Anfang der 90er Jahre stand das Land punkto Bruttoinlandprodukt im Verhältnis zur Staatsverschuldung an einem gleichen Punkt. Es hat niemanden gestört. Die Wirtschaftsregion Norditaliens ist zwar von der jetzigen Krise betroffen, gehört aber immer noch zu den drei stärksten in ganz Europa. Müsste Italien für seine horrende Schuld von 1,9 Billionen Euro nicht jährlich knapp 80 Milliarden an Zinsen zahlen, wiese sein Staatshaushalt gar schwarze Zahlen auf. Das schafft nicht einmal Deutschland. Doch eben, Italien ist lang. Im Süden liegt die Wirtschaft am Boden und reißt die Fundamentaldaten fürs ganze Land in die Tiefe, seit bald 20 Jahren. Nächstes Jahr sind Schulden von 200 Milliarden Euro fällig, weit mehr als Deutschland oder Frankreich brauchen. Das sind die Zahlen, die die Ratingagenturen schrecken. Bei der Opposition ist deshalb klar, Berlusconi muss weg. Enrico Letta vom oppositionellen Partito Democratico.
Non è un'invenzione dei media. Questo governo deve andare a casa, che c'è bisogno di un esecutivo di responsabilità nazionale.
Nicht die Zeitungen erfänden die schlechten Zahlen, sagt er. Diese Regierung sei einfach unfähig und gehöre ersetzt durch eine Regierung der nationalen Verantwortung. Das heißt, für Letta darf die Rechte ruhig weiter regieren, er verlangt aber den Kopf von Berlusconi. Indirekt fordert dies auch Standard & Poor's. Die Agentur schreibt, die jetzige Regierungsmannschaft scheine nicht in der Lage, das Problem in den Griff zu kriegen. Nouriel Roubini, ein hochangesehener US-Ökonom, rechnete unlängst vor, ohne Berlusconi müsste Rom bis zu einem Prozent weniger für seine Schulden zahlen. Für die Finanzmärkte sind also nicht nur die Zahlen Roms ein Problem, sondern unterdessen auch die Person Berlusconi mit seinen Skandalen. Noch genießt Berlusconi die Unterstützung seiner Koalition, beim Junior-Partner Lega, aber auch in der eigenen Partei rumort es allerdings seit Monaten. Nicht auszuschließen, dass es schon bald zu einem parlamentarischen Unfall kommt und Berlusconi über eine Nichtigkeit stolpert und von seinen eigenen Leuten nach Hause geschickt wird. Für die Parlamentarier hätte das den Vorteil, den lukrativen Parlamentsposten behalten zu dürfen, die Altlast Berlusconi aber endlich loszuwerden.
Massimo Agostinis aus Rom am Tag der Hiobsbotschaft. Eine solche kommt natürlich nie zum richtigen Zeitpunkt, aber der jetzt ist besonders schlecht, angesichts der europäischen Schuldenkrise. Quasi zwischen zwei Telefonaten, wo es um weiteres Geld für Griechenland geht, und gleichzeitig streitet sich die Regierung in Berlin auch zu diesem Thema. Ich sprach mit Thomas Fricke darüber, was diese Herabstufung jetzt bedeutet. Thomas Fricke ist Chefökonom bei der Financial Times Deutschland. Ich fragte ihn, ist Italien zu Recht heruntergestuft worden?
Ich glaube nicht, dass es wirklich ökonomisch gerechtfertigt ist. Vor allen Dingen, dass es sehr fatal ist, ein sehr problematisches Signal ist, weil wir in der Mitte einer Finanzkrise drinstecken, wo eben doch sehr stark Ansteckungseffekte da sind und wo die Gefahr besteht, dass eben aus so einem kleinen Problem ein großes werden kann, weil die Märkte derzeit sehr nervös reagieren, weil es dann zu Überreaktionen kommt, andere Länder auch betroffen sind. Man muss inhaltlich sagen, dass man durchaus darüber streiten kann, wie viel die italienische Regierung jetzt an Konsolidierung hätte machen sollen. Sie hat schon ein Konsolidierungsprogramm gehabt. Sie plante schon mit sehr deutlichen Sparmaßnahmen und es war eigentlich etwas, was an den Märkten und vor allen Dingen von Ökonomen, die da drauf geguckt haben, als solide eingestuft wurde. Das Ding ist, dass man seitdem eben eine konjunkturelle Verschlechterung hat und das zu Einnahmeausfällen bei dem Finanzminister führt. Und die Frage ist, muss man jetzt noch mehr sparen? Das ist eine etwas andere Sicht als die Sicht, dass die Italiener nichts getan haben und deswegen jetzt bestraft werden. Diese Lage ist etwas komplizierter.
Aber Sie sprechen von dieser Ansteckungsgefahr. Ist das jetzt einfach ein weiterer Dominostein in der europäischen Schuldenkrise? Nach Griechenland und Portugal?
Es ist zumindest die Gefahr jetzt da, dass das zum nächsten Stein wird. Die Gefahr ist schon enorm hoch, dass jetzt an den Finanzmärkten das wiederum als Signal genommen wird, wieder vorsichtiger zu sein. Dann werden Anleger anfangen, italienische Staatspapiere zu verkaufen. Dann steigen die Zinsen wieder und dann ist doch die Gefahr sehr groß, dass das passiert, was eben zum Beispiel die Iren erlebt haben, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit die Zinsen, die die italienische Regierung zu zahlen hat, so dramatisch steigen, dass allein das den Haushalt über den Haufen wirft.
Ganz besonders im Fokus steht natürlich Griechenland, das jetzt wieder unbedingt Geld braucht, sonst ist es bankrott im Oktober. Müsste man denn das Land nicht doch jetzt aus dem Euroraum ausschließen, um noch Schlimmeres abzuwenden? Das könnte doch allenfalls Vertrauen zurückbringen.
Mein Zweifel bei diesem Vorschlag ist immer mit der Frage verbunden, was wäre wirklich schlimmer? Diejenigen, die den Austritt Griechenlands fordern, suggerieren immer so, als wäre dann für uns alles in Ordnung. Und dann könnten die Griechen abwerten und dann werden die halt mit ihren eigenen Problemen befasst und wir müssten uns nicht mehr weiter drum kümmern. Andererseits muss man auch fragen, was so ein Austritt an ökonomischen Konsequenzen hätte. Es gibt Berechnungen darüber, die nicht unplausibel sind, dass dann eine Finanzpanik oder eine Anlegerpanik in Griechenland ausbrechen würde, dass das dramatische Folgen für die griechischen Banken hätte. Wir wissen, dass auch ausländische Banken da aktiv sind. Das Risiko ist da, dass das eben auch auf westliche Banken in den größeren Ländern überspringen könnte. Und das wäre spätestens dann eine Katastrophe, wenn tatsächlich Länder wie Italien, Spanien oder vielleicht sogar Frankreich mit in diesen Strudel reingezogen würden. Dann wäre für die Eurozone eine ganz dramatische Rezession zu erwarten.
Also bei der Abwägung sind Sie dafür keinen Austritt Griechenlands. Aber Athen, das ist doch ein hoffnungsloser Fall. Es kann doch unmöglich 2/3 seiner Schulden aus eigener Kraft tilgen. Wie soll das Land in absehbarer Zeit wettbewerbsfähig werden? Wie soll das gehen?
Die Schuldentilgung ist natürlich im Moment illusorisch. Dafür muss ein Land auch wieder am Kapitalmarkt Vertrauen bekommen. Die Frage ist nur, wie kann man dieses Vertrauen schaffen? Und da vermute ich sehr stark, dass es besser ist, sie im Moment unter den Schutzschirm zu nehmen, erstmal für Ruhe zu sorgen, erstmal diese Panik an den Finanzmärkten zu beenden. Dann müsste man vielleicht sagen, was sie gemacht haben bislang, ist schon nicht schlecht. Also es ist in dem Sinne nicht schlecht, weil es auf Dauer sehr viel Positives mitbringt. Die Griechen haben innerhalb von kürzester Zeit eine Rentenreform gemacht. Die haben das Rentenalter erhöht. Die haben die Gehälter im Staatsdienst gekürzt. Die haben viele Dinge gemacht, die die Wirtschaft schon wieder kräftigen werden. Das spüren die im Moment nicht so sehr, weil sie einfach in diesem Wirbelwind noch drin sind und in einer sehr starken Rezession, die dadurch erstmal ausgelöst worden ist. Aber auf Dauer muss das schon positiv wirken.
Aber es würde nicht gehen ohne einen Schuldenerlass.
Mag sein, dass man auf Dauer um den Schuldenerlass nicht herumkommt, nur muss man auch ganz klar sagen, der Schuldenerlass alleine wird nicht viel bewirken. Dann haben die halt nur noch die Hälfte der Schulden. Wenn die aber nicht es schaffen, wieder mit ihrer Wirtschaft auf die Beine zu kommen und wirklich Wachstum zu generieren, was dann eben dem Staat auch wieder Einnahmen bringt, dann wird auch ein Schuldenschnitt sehr schnell wieder beim alten Problem landen.
Die Situation wird ziemlich düster beschrieben von vielen Experten, von dunkelgrau bis rabenschwarz. Sie selber sind eher auf dem hellgrauen Bereich, wenn ich das richtig rausspüre.
Na, es ist wirklich die Frage, wie man jetzt mit der Krise umgeht. Ich bin nicht besonders optimistisch im Moment, wenn ich sehe, wie auch die deutsche Regierung damit umgeht, wie es Streit innerhalb der deutschen Regierung gibt, wie es so zu Phänomenen kommt, wie eben heute, dass eine Agentur einen italienischen Staat herabstuft. Das ist kurzfristig eine ganz dramatische Situation, die wir gerade haben. Da hat sich eine Krise verselbstständigt, wo eins zum anderen kommt. Wenn man das nicht in den Griff kriegt, stehen wir vor einer ganz großen Katastrophe. In dem Sinne bin ich sehr pessimistisch im Moment. Da muss die Politik, da müssen die Notenbanken dramatisch reagieren. Einheitlich sprechen, EZB wirken lassen, die Europäische Zentralbank einfach mal für Ruhe sorgen lassen. Wenn denen das gelingt in den nächsten Wochen, da bin ich dann relativ optimistisch, weil ich glaube, dass ansonsten die Eurozone gar nicht so schlecht dasteht. Die Eurozone hat weniger Staatsschulden im Durchschnitt als die Amerikaner, als die Briten, als die Japaner. Die Eurozone hat auch das laufende Staatsdefizit gar nicht so schlecht. Das ist alles gar nicht so schlecht. Die Griechen, die Portugiesen, die Iren haben alle dramatische Anpassungsprogramme gemacht. Die haben die Amerikaner nicht gemacht, die haben die Briten nicht gemacht. Da steht die Eurozone strukturell möglicherweise sehr viel besser da. Und das würde sich zeigen, wenn man diese akute Krise mal in den Griff kriegt. Man muss nur diese akute, dramatische Panik an den Finanzmärkten in den Griff kriegen, bevor sich das auszahlen kann. Sonst gibt es wirklich eine ganz große Katastrophe.
Das war Thomas Fricke. Er ist Chefökonom bei der Financial Times Deutschland. In unsicheren Zeiten, in denen Währungen taumeln und Schuldenberge ganze Volkswirtschaften erdrücken, und wir stecken offensichtlich in solchen, wirkt Gold sehr attraktiv. Gold, das Edelmetall als Garant für Stabilität. Darauf setzt jetzt einmal mehr auch die SVP. Sie lanciert eine Goldinitiative. Diese verlangt, dass die Nationalbank kein weiteres Gold verkauft und dass sie die gesamten Reserven in der Schweiz lagert. Und die Nationalbank soll mindestens 20% der Aktiven in Gold halten. Klaus Ammann kennt die Einzelheiten.
Das Gold der Nationalbank sei das Gold aller Schweizerinnen und Schweizer und es müsse gerettet werden, sagt SVP-Nationalrat Ulrich Schlür.
Diese Initiative ist nötig, weil die Nationalbank vor rund 10 Jahren den schwerwiegenden, schlimmen Fehler gemacht hat, die Hälfte ihrer Goldreserven zu einem absolut minimalen Preis, man muss fast sagen, zu verschleudern. Diese fehlen ihr heute bitterlich.
Tatsächlich hat die Nationalbank seit dem Jahr 2000 mehr als die Hälfte ihrer ursprünglich rund 2.500 Tonnen Gold verkauft. Die Begründung damals, zu viel Gold zu horten, bringe nichts. Bund und Kantone nahmen die entsprechenden Ausschüttungen gerne entgegen und auch seitens der Politik gab es damals keinen Widerstand. Nun will die SVP nicht nur, dass die Nationalbank keine weiteren Reserven veräußert, sondern dass sie mindestens 20% ihrer Aktiven in Gold hält, um glaubwürdig zu bleiben.
Das ist eine sinnvolle Größe. Man kann es vergleichen mit einem Auto. Wenn man auf riskantem Gelände unterwegs ist, ist man sehr gut beraten. Man hat ein fünftes Reserverat, also 20% noch als reale Sicherheit, wenn man solche riskanten Währungen wie Dollar und Euro kaufen muss.
Begründet Nationalrat Luzi Stamm. Zurzeit liege ihr Bestand leicht darunter. Rund 17% ihrer Aktiven seien Gold, bestätigt die Nationalbank. Die SVP trifft mit dem Anliegen den Nerv vieler. Das Vertrauen in die führenden Währungen Euro und Dollar ist am Schwinden und so rufen nicht zum ersten Mal und nicht nur in der Schweiz konservative Politiker nach dem vermeintlich sicheren Wert Gold. Politisch dürfte es die Initiative in der Schweiz trotzdem nicht einfach haben. Der freisinnige Christian Wanner, Präsident der kantonalen Finanzdirektoren, warnt vor der Initiative. Die Unabhängigkeit der Nationalbank dürfe nicht angetastet werden. Zudem sei es schwer absehbar, welche Folgen die Initiative für die Kantone hätte.
Man muss sich davor hüten zu glauben, dass sich der Goldpreis stets nach oben bewegt und Anlagen in Gold eine todsichere Sache seien. Vor noch nicht allzu langer Zeit hieß die Devise «Hände weg vom Gold». Mit anderen Worten, die Auswirkung auf die Ausschüttungen der Nationalbank an Bund und Kantone lässt sich nicht vorhersagen.
Für den Politologen Georg Lutz sind die Chancen der Initiative sehr ungewiss.
Es ist ein sehr komplexes Thema. Es sind auch nicht unbedingt die finanzpolitischen Schwergewichte der SVP, die diese Initiative jetzt lanciert haben. Und wenn es dann zu einem Abstimmungskampf kommen wird, dann werden wir dann sehen, ob es gelingt, dieses Thema wirklich so stark zu emotionalisieren, dass die SVP es zu einem Erfolg führen kann.
Bis dann ändere sich unter anderem die finanzpolitische Lage, ist Politologe Lutz überzeugt. Die Lancierung heute, so kurz vor den Wahlen, bietet den Initianten jedoch eine willkommene Gelegenheit zur Profilierung.
Das also ist die SVP-Gold-Initiative. Evelyn Kobler aus der DRS-Wirtschaftsredaktion, ist das jetzt einfach eine neue Attacke Richtung Schweizerische Nationalbank? Das ist ja ein beliebtes Ziel der SVP.
Ja, also die SVP nimmt die Nationalbank in der Tat ein weiteres Mal ins Visier. Dieses Mal, muss man sagen, geht die Attacke, wenn Sie so wollen, weniger weit als zum Beispiel die Forderung Anfang Sommer. Wir erinnern uns, da forderte ja zum Beispiel Christoph Blocher von der SVP, wenn die Nationalbank wieder einmal im großen Stil Fremdwährungen aufkaufen müsse oder wolle, dann solle sie das künftig eine Bewilligung ersuchen müssen dafür. Das hätte die Unabhängigkeit der Nationalbank sehr direkt eingeschränkt. Die Initiative jetzt mit dem Gold, die geht wahrscheinlich etwas weniger weit, aber auch sie würde den Handlungsspielraum der Nationalbank einschränken.
Wie ist es denn jetzt im Moment geregelt mit dem Gold? Gibt es da Vorschriften?
Die Nationalbank hat einen Devisenberg zu verwalten und da darf sie nach eigenem Ermessen entscheiden, wie sie den eben halten will. In Dollar, Euro, Yen, also in den klassischen Währungen, in Staatspapieren, das ist eine Option, oder eben auch in Gold, das ist eine Möglichkeit von mehreren. Gold bietet Vorteile, es bietet zum Beispiel Schutz vor Inflation, aber Gold wirft zum Beispiel keine Zinsen ab, wie etwa eine Staatsanleihe. Also hier handelt die Nationalbank in ihrem eigenen Ermessen und dieses Ermessen, diese Kompetenz würde dann eingeschränkt.
Da spielen wir den Vorschlag des Goldstandards doch einmal durch. Was hätte das konkret für Auswirkungen? Müsste dann die Nationalbank dauernd Unmengen von Gold kaufen bei jedem Kauf und jeder Kreditvergabe, die sie tätigt?
Es gäbe einen Zwang, eben diese 20% einzuhalten beim gesamten Devisenberg. Gerade jetzt, also hat sie ja angekündigt, 1.20 Franken soll der Euro Minimum kosten. Dieses Ziel will sie verteidigen. Das heißt, unter Umständen muss sie dann eben Fremdwährungen aufkaufen, um das zu verteidigen. Da muss sie dann immer schauen, dass beim Devisenberg 20% davon in Gold angelegt sind. Das könnte unter Umständen rasch mal staatliche Milliardenbeträge geben, die sie dann eben in Gold quasi umschichten müsste, von Euro oder Dollar in Gold umschichten müsste, Gold kaufen müsste. Jetzt die SVP sagt ja schon, diese Devisen, diese Währungsreserven, dieses Gold gehören dem Volk. Aber da muss man schon klar sagen, das ist Teil, ein zwingender Teil, ein Instrument für eine Geldpolitik, also um die überhaupt durchzuführen. Da war die Devise in der Schweiz immer, die soll möglichst unabhängig sein, diese Geldpolitik. Und da sind Eingriffe schon heikel.
Jetzt verlangt die Initiative ja auch, dass das Gold im Inland hier in der Schweiz gelagert werden müsste. Ist das nötig und sinnvoll?
Also da kann man sich die Frage stellen, ist es klug, alles an einem Ort zu horten, dass momentan ein Teil des Schweizer Goldes im Ausland liegt. Das hat ja historische Gründe. Das hat zum Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Da war man der Auffassung, es ist eben nicht klug, alles hier in der Schweiz zu haben. Ich denke, die Frage ist letztlich, wie groß schätzt man auch die Gefahr ein, dass das Ausland das Schweizer Gold quasi annektiert, also nicht mehr als wirklich Schweizer Gold anerkennt. Die SVP ortet hier offenbar eine gewisse Gefahr, aber das wäre ja dann praktisch eine Kriegserklärung, wenn das ein Land tun müsste. Also für mich ist die Antwort nicht so klar.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Im Parlament hat man offenbar die Nase voll davon, den Banken die Kohlen aus dem Feuer zu holen und unter Druck der USA das Bankgeheimnis weiter aufzuweichen. Im Ständerat kommt es morgen möglicherweise gar nicht erst zur Debatte über das Doppelbesteuerungsabkommen, weil die bürgerlichen Parteien wollen das Geschäft verschieben oder an den Bundesrat zurückschicken. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Es hätte so etwas wie ein Befreiungsschlag werden sollen. Die Schweiz hätte den USA Bankdaten von ganzen Gruppen geliefert, die USA wären so zu großen Datenmengen über Steuerhinterzieher gekommen und hätten auf Klagen gegen die Schweizer Banken verzichtet. Doch dazu kommt es nun wohl nicht. Nach SVP und FDP lehnt nun auch die CVP das aus ihrer Sicht überstürzte Vorgehen des Bundesrats ab. Seine Partei frage sich, ob man mit dem großzügigen Angebot an die USA tatsächlich einen Schlussstrich unter den Steuerstreit ziehen könne, sagt CVP-Fraktionschef Urschwaller.
Sind es nicht eher Eckwerte einer skizzierten Lösung oder ist es tatsächlich ein Schlussstrich? Das hat uns dann zum Ergebnis geführt, morgen einen Antrag auf Verschiebung oder allenfalls auf Rückweisung des Geschäftes zu beschließen.
Ein solch weitreichendes Geschäft innerhalb kürzester Zeit im Parlament durchzupeitschen, gehe nicht an, hält Schwaller fest.
Das Parlament, wenn es so quasi in Geiselhaft genommen wird, wenn man vom Parlament hier quasi ohne die entsprechenden Auskünfte einen Entscheid abbringen will, dann machen wir unsere Arbeit nicht seriös. Das mag in einer Bananenrepublik sehr gut angehen, aber hier im Parlament in dieser letzten Session, in dieser Legislatur, sollten wir uns das nicht antun.
Und CVP-Ständerat Eugen David, Präsident der Außenpolitischen Kommission, wird gar grundsätzlich.
Wir können nicht von Seiten der Eidgenossenschaft alle Probleme der Banken lösen. Wenn sie sich in USA nicht korrekt verhalten haben, vor allem auch nach 2008, dann ist es nach meiner Meinung auch primär ihre Sache, das auszulöffeln.
Und auch die FDP wehrt sich heute erneut vehement gegen die Lösung, wie sie vom Bundesrat in einem Zusatzbericht skizziert worden ist. FDP-Präsident Fulvio Pelvi.
Der Zusatzbericht ist keine akzeptable Lösung des Problems, das wir mit den Vereinigten Staaten haben.
SVP-Ständerat Maximilian Reimann geht bei so viel Widerstand davon aus, dass das Geschäft vertagt wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir die ganze Sache an den Bundesrat zurückweisen.
Nur die SP will auf das Geschäft eintreten, allerdings unter Bedingungen. Die SP will vom Bundesrat zuerst eine Weißgeldstrategie sehen. Eine Rückweisung wäre deshalb auch für SP-Nationalrätin Hildegard Fessler kein Unglück.
Dann müssen jene, die schon seit Jahren und Jahrzehnten von den Banken mitfinanziert werden, jene Parteien selber schauen, wie sie mit den Banken das dann ausfressen, also wie sie das ausbügeln lassen wollen.
Was die absehbare Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat für die Verhandlungen mit den USA bedeutet, ist unklar. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf will dazu zurzeit nicht Stellung nehmen.
Jetzt ist es 18.31 Uhr. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit einem heißen Eisen bei der UNO und einem Besuch auf Tokios größtem Fischmarkt. Zuerst aber zum gewaltsamen Tod einer der Schlüsselfiguren Afghanistans der letzten 40 Jahre. Burhanuddin Rabbani, sein Name ist, wie der fast aller dieser Figuren, mit viel Gewalt und Leid verbunden. Heute ist der ehemalige afghanische Präsident und Vorsitzende des afghanischen Friedensrats in Kabul ermordet worden. Südasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Mit den Taliban verhandeln, sie zu einer politischen Lösung zu bewegen und zum Ende von Gewalt. Das war die Aufgabe von Burhanuddin Rabbani in den vergangenen Monaten. Als Chef des Hohen Friedensrates von Afghanistan sollte der 71-Jährige maßgeblich dazu beitragen, dem Blutvergießen am Hindukusch ein Ende zu setzen. Stattdessen wurde er und mindestens 5 weitere Personen heute selbst Opfer einer Bluttat. Noch ist nicht klar, wer dafür verantwortlich ist. Sicher ist, dass sich Rabbani zur Zeit des Anschlags mit 2 Vertretern der Taliban in seiner Wohnung getroffen hatte. Die Wohnung befindet sich in der stark bewachten diplomatischen Enklave Kabuls. In seinen verschiedenen Rollen war Rabbani, der Tadschike aus der Nordprovinz Badakhshan, eine schillernde Figur und einer der bekanntesten und einflussreichsten Politiker des Landes. Er studierte islamisches Recht und Theologie in Kabul und später auch islamische Philosophie in Kairo und war sozusagen einer der ersten Islamisten Afghanistans. Bereits in den 70er Jahren setzte der Theologe auf einen politischen Islam. Seine islamische Vereinigung Afghanistans gehörte 1978 zu einer der erfolgreichsten Widerstandsgruppen gegen die kommunistische Regierung. Nach dem Abzug der Sowjets 1989, als die siegreichen Mudschahedin um die Macht in Kabul kämpften, war er sogar Präsident des Landes. Und er war maßgeblich mitbeteiligt, dass Kabul in diesem Bürgerkrieg in Schutt und Asche gelegt wurde. Als die Taliban 1996 die Macht in Kabul übernahmen, wurde auch Rabbani von seinem Präsidentenamt verdrängt. In der Taliban-Zeit war Rabbani einer der Führer der Nordallianz, die gegen die Taliban kämpfte. Erst mit dem Einmarsch der NATO-Truppen 2001 wurde auch Rabbani wieder eine offizielle Rolle zugeteilt. Der gewiefte Politiker war Führer der Oppositionspartei und seit einem Jahr Chef des Friedensrates. Doch seine Ermordung von heute macht nur allzu deutlich klar, dass die Zeichen in Afghanistan nicht auf Frieden stehen.
Die Traktantenliste in New York treibt diese Woche so einigen den Angstschweiß auf die Stirn. Wird der palästinensische Präsident Abbas tatsächlich um Aufnahme in die UNO bitten? Für die Palästinenser geht es um einen eigentlichen Hilfeschrei, sagte gestern bei uns der unabhängige palästinensische Politiker Mustafa Baghouti.
This is an outcry to the world community that Israel is killing the very last opportunity of two-state solution by its settlement building.
Doch die USA und Deutschland bringt der Antrag in die Prädui und Israel ist dagegen. Das Palästina-Problem könne man nicht in der UNO, sondern nur in Direktverhandlungen mit Israel lösen. Das ist das Credo von Salman Shoval, dem früheren israelischen Botschafter in den USA. Er war außenpolitischer Berater von mehreren Likud-Regierungen. Shoval interpretiert den Gang der palästinensischen Führung an die UNO als Flucht, um Verhandlungen mit Israel auszuweichen. Auslandredaktor Robert Steli hat ihn in Tel Aviv getroffen.
Salman Shoval macht sich keine Illusionen. Beim Thema Palästina werde Israel in der UNO-Generalversammlung ziemlich allein dastehen.
Israel ist bestimmt isoliert, was die UNO anbetrifft, also die General Assembly der UNO. Denn dort besteht ja eine automatische Mehrheit für die Anti-Israel-Front.
Grundsätzlich hat Chauval nichts dagegen, wenn ein künftiger Staat Palästina einmal Mitglied der UNO wird. Doch diese Aufnahme als Staat mache erst Sinn, wenn vorgängig alle Fragen in Friedensverhandlungen mit Israel gelöst worden seien.
Die Frage ist nicht, ob ein zukünftiger palästinensischer Staat Mitglied der UNO sein sollte oder nicht. Im Grunde haben wir nichts dagegen. Die Frage ist, ob so ein Staat zustande kommen soll, ohne mit Israel über die Einzelheiten zu verhandeln.
Israel sei zu solchen Verhandlungen bereit, sagt Chauval, der darauf hinweist, dass Premier Netanyahu sein Verhandlungsangebot auch in New York gegenüber dem palästinensischen Präsidenten Abbas erneuert hat. Es habe viele solche israelische Angebote gegeben, beteuerte der frühere israelische Botschafter. Doch die palästinensische Führung sei auf sie nicht eingetreten, weil sie ganz offensichtlich Angst habe, Kompromisse eingehen zu müssen.
Die Palästinenser wollen prinzipiell und ich würde sagen strategisch in keine Verhandlungen mit Israel eingehen, weil sie verstehen, dass auch sie Kompromisse machen müssen. Über Flüchtlinge, über Jerusalem und so weiter. Israel ist bereit.
Die Kritik, dass die Palästinenser ob der Besatzung des Westjordanlandes und des Siedlungsbaus erzürnt seien und deshalb weitere Verhandlungen als sinnlos betrachteten, lässt Chauval nicht gelten. Wir bauen nur bestehende Siedlungen aus, weil ein großer Bedarf an Wohnungen besteht, sagt er, was allerdings in Widerspruch zu den Beobachtungen von Menschenrechtsorganisationen steht. Auch der Vorwurf, dass Israel die innerpalästinensische Einigung hintertreibe, wenn die Hamas von möglichen Verhandlungen ausgeschlossen würde, entlockt bei ihm nur ein schroffes «Wir verhandeln doch nicht mit Terroristen, die unsere Existenz nicht anerkennen wollen». Doch diese Selbstsicherheit ist nur die eine Seite. Wie anderen israelischen Politikern und Diplomaten ist auch Salman Chauval nicht entgangen, dass sich das geopolitische Umfeld Israels seit dem arabischen Frühling radikal verschlechtert hat.
Ja, Israel leidet davon und Israel ist davon besorgt, zweifellos.
Die größte Sorge bereite Israel derzeit nicht das Zerwürfnis mit der Türkei, sondern die politische Entwicklung in Ägypten, sagt Chauval.
Mit der Türkei eventuell ist es vielleicht vorübergehend, denn Türkei hat doch Interessen mit Amerika, auch mit Europa. In der arabischen Welt ist die Richtung mit einigen Ausnahmen leider nicht positiv. Man spricht von Demokratie, aber was wir in Ägypten heute sehen, ist die Gefahr eines Extremismus, nicht einer liberalen Revolution, wie es am Anfang aussah.
Israel müsse angesichts dieser bedrohlichen neuen Entwicklung die eigene Sicherheit allem anderen voranstellen.
Israel ist bestimmt besorgt und deshalb ist die Sicherheitsfrage weiterhin, würde ich sagen, Sujet Nummer eins. Auch in den Verhandlungen mit den Palästinensern, wo wir heute sitzen und dieses Interview unternehmen, sind wir auch nicht viel weiter als 20 Minuten, wollen wir sagen, von einer zukünftigen Grenze mit einem Palästinastaat, der sehr leicht ein Terroristenstaat sein könnte, wollen wir sagen, wie das eben im Gazastreifen geschehen ist.
Das dürften denn auch die Worte von Premier Netanyahu sein, wenn er sich am kommenden Freitag vor der UNO zur Palästina-Frage äußern wird.
Robert Stähli aus Tel Aviv. Für die Japaner muss sich die Zeit der Unsicherheit nach dem Erdbeben, dem Tsunami und dem Reaktorunfall wie eine Ewigkeit anfühlen. Ein halbes Jahr ist die dreifache Katastrophe jetzt her. Aufgeräumt wird noch immer sind Zehntausende in behelfsmäßigen Unterkünften untergebracht und noch immer weiß keiner so genau, ob die Lebensmittel nicht doch verstrahlt sind, zum Beispiel Fische und Krustentiere. Denn bei den Löscharbeiten beim AKW Fukushima sind Millionen Liter radioaktiven Wassers ungefiltert in den Ozean geflossen und haben das Meer verseucht. Kaum einer will diesen Fisch noch essen. Asienkorrespondent Urs Morf war am großen Fischmarkt in Tokio.
Fünf Uhr morgens in der Auktionshalle, dem innersten Heiligtum des Tsukiji-Markets. 180 Yellowfin-Tuna, je gut einen Meter lang, liegen auf Holzpaletten bereit. Die Händler schneiden mit Messern keilförmige Fleischproben aus den Schwanzflossen. Glocken läuten den Handel ein. Die Preisangebote werden mehr gesungen als gebrüllt, in einer Art Geheimsprache, die nur die Insider des Thunfischhandels verstehen. Thunfisch ist der König der Sushi-Fische. Im Januar 2009 bezahlten zwei Sushi-Bar-Besitzer über 9,5 Millionen Yen für einen 128 Kilo schweren Blauflossen-Thunfisch, fast 900 Schweizer Franken pro Kilo. Von solchen Preisen können die Händler nur noch träumen. Zwar haben auch heute die angebotenen Thunfische in wenigen Minuten den Besitzer gewechselt, aber gleich nach dem Reaktorunglück in Fukushima seien die Thunfischverkäufe um fast die Hälfte zusammengebrochen. Es werde noch sehr lange dauern, bis die früheren Umsätze wieder erreicht werden. Das sagt, krächzt vielmehr, der 56-jährige Kazuya Yamamoto. Er betreibt in dritter Generation einen Stand. Seine Stimme hat er sich zuvor beim Feilschen in der Auktionshalle heiser gesungen. Sein Nachbar Kenji Suzuki pflichtet ihm bei. Angefangen habe der Geschäftsrückgang schon mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und der internationalen Finanzkrise. Fukushima habe den Händlern einen zusätzlichen schweren Schlag versetzt. Eigentlich sei die Entwicklung absurd, ergänzt Yamamoto. Der angebotene Thunfisch sei unbedenklich, denn es handle sich um Importware aus weit entfernten Pazifikregionen. Vor der Küste Japans werde im Sommer gar kein Thunfisch gejagt, weil der dann nicht besonders gut schmecke. Aber wenn gegen den Winter hin wieder hiesiger Thunfisch auf den Markt komme, da könne er sich durchaus vorstellen, dass es Probleme mit den zu hohen Strahlenwerten geben könne. Für ihn bleibt die Zukunft düster. Ganz anders die Lage im Sushi Zanmai, am äußersten Rand des Tsukiji-Marktes. Jedes Mal, wenn ein neuer Gast die quietschende Tür des Lokals aufstößt, brüllen die Sushi-Chefs hinter der Bar im Chor ihren Willkommensgruß. Irashaimase! Und das geschieht alle paar Sekunden. Das Geschäft läuft glänzend. Einer der Sushi-Chefs ist der 41-jährige Junya Ichikawa. Er verrät das Erfolgsgeheimnis. Das Lokal gehört zu einer der größten Sushi-Bar-Ketten mit 38 Filialen allein in Tokio. Um das Problem der saisonal zwischen Sommer und Winter stark schwankenden Fleischqualität des japanischen Thunfischs zu lösen, hat die Kette eine eigene Beschaffungsmethode entwickelt. Sie lässt ihren Thunfisch im Atlantik fangen und lebend in riesigen Netzgehegen vor Marokkos Küsten einlagern. Die Fische werden erst bei Bedarf getötet und tiefgefroren nach Japan geflogen. Dieses Thunfleisch ist vom Reaktorunglück in Fukushima garantiert nicht betroffen. Damit macht das Sushi-Unternehmen nun gezielt Werbung und konnte so den Geschäftseinbruch auffangen. Die Firma kann sich glücklich schätzen, denn in Japan sorgen sich viele wegen der Nahrungsmittel, die radioaktiv belastet sein könnten. Das beschränkt sich keineswegs nur auf Sushi-Fisch und andere Meerestiere. Als im Juli in vielen Landesteilen verstrahltes Rindfleisch auftauchte, das aus der AKW-Präfektur Fukushima stammte, brach auch der Fleischkonsum zusammen. Die 49-jährige Kindergärtnerin Eriko Horiuchi hat bei staatlichen Kontrollen zugeschaut. Sie bezweifelt deren Zuverlässigkeit, weil nur kleine Stichproben gemacht würden.
They don't check everything. They check the one type, you know, let's say the potato is maybe 10 potatoes, but as a potato they don't check.
So würden beispielsweise aus einer Lieferung jeweils nur 10 Kartoffeln untersucht, der Rest einfach freigegeben. Man wisse nicht wirklich, was man esse und noch weniger, wie viel Strahlung sich im eigenen Körper akkumuliere. Ouchi Masayoshi bekommt diese Sorgen ebenfalls zu spüren. Er betreibt an der Pazifikküste nördlich von Tokio einen Meeresfrüchtemarkt. Auch sein Umsatz ist nach Fukushima um die Hälfte zurückgegangen. Ouchi verlangt klare Sicherheitsstandards, die zeigten, was unbedenklich sei und was eben nicht. Die Regierung müsse dabei völlig transparent vorgehen. Ein neues System von optisch einfach erkennbaren Sicherheitszertifikaten für alle Nahrungsmittel wäre eine Lösung. Stattdessen ziehe die Verunsicherung der japanischen Konsumenten aber immer weitere Kreise, So Ouchis ernüchternde Bilanz.
Das war Urs Morf bei Fischern in Japan. Und das war der Sicher der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.